In unserem zweiten Teil über Dentininfraktionen und Frakturen sprechen wir über das Dentin-Crack-Syndrom und wie Sie die Zähne beschwerdefrei und vital erhalten können. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast, der für Ihre Praxis Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute wieder mit Viet Nguyen.
Guten Morgen.
Morgen. In aller Herrgottsfrühe.
Ja.
Wir verabreden uns ja jetzt extra für diesen Dreiteiler früher. Und in der ganzen Vorbesprechung haben wir ein sportliches Programm für die nächste halbe Stunde, rund halbe Stunde. In dem letzten Teil haben wir ja über die ganzen Grundlagen, also Ätiologie und Pathogenese, der Infraktion und Frakturen gesprochen. Mhm. So als reine Vorbereitung darauf, dass auch wenn jemand keine Funktionsstörung hat, ganz normal isst und kaut, er mit Infraktionen und Frakturen ja sein Leben lang konfrontiert wird. Je älter er wird, umso mehr wird er damit konfrontiert. Mhm. Und da wir nun mal alle älter werden, ich glaube, das maximale biologische Alter ist so bei 120 Jahren. Und beim letzten Mal haben wir ja gesagt, also die Festigkeit des Dentins, die nimmt ja mit 1% pro Jahr ab, wenn man jetzt die Jahre der Jugendlichkeit und des jungen Erwachsenenalters mal ausklammert. Also die ersten 21 Jahre, aber dann bleiben immer noch 100 Jahre für 100%. Naja, es ist ja nicht so, dass das 1% abgeknuspert ist, sondern immer 1% weniger von der Restfestigkeit. Also ist ja dann doch beruhigend. Deshalb kann es nie auf Null gehen. Aber heute wollen wir das Thema aufmachen, Infraktionen und Frakturen an vitalen Zähnen. Vielleicht ohne die akute Traumatologie mit reinzunehmen. Ich glaube, das wäre in dem Dreiteiler vielleicht ein bisschen fehlplatziert. Da haben wir auch schon über akute Traumata, haben wir auch schon einiges an Podcast-Folgen produziert. Genau. Also, die Klinik wird also.
Ja, das war ja wirklich ein persönlicher Fall bei mir, wo ich dann am Zahn 2,7 gemerkt hatte, dass ich dann klinische Beschwerden aufgewiesen habe in Richtung Aufbissempfindlichkeit und pulpitische Beschwerden, also Heiß-Kalt-Empfinden. Und das kam relativ plötzlich. Und ich weiß eigentlich, dass meine Zähne jetzt nicht so extrem restauriert sind. Das war eine kleine okklusal-mesiale Füllung. Und dann hat eben die klinische Diagnostik ergeben, pulpitischer Zustand, wahrscheinlich reversibel und eine Fraktur von distal nach mesial.
Wieso reversibel, dachtest du?
Ich dachte reversibel, weil es jetzt keinen Dauerschmerz gab, ohne Reizeinwirkung. Mhm. Und bei Reizeinwirkung ging das relativ schnell wieder weg. Es war zwar hypersensibel, aber es hielt nicht lange an.
Und du hattest keine spontanen Schmerzen?
Nein, die hatte ich nicht.
Aber trotzdem eine Wärmeempfindlichkeit?
Ja, ich bin generell sehr sensibel, was das betrifft. Es war halt so, dass ich halt nicht drauf kauen wollte.
Ja, genau.
Und es war so ein tiefer Schmerz. Das heißt, wenn ich ein bisschen mehr Druck ausgeübt habe, dann ging es richtig in die Tiefe. Und,
War das dann auch beim Loslassen auch nochmal?
Ja, es ist schwierig zu differenzieren, weil das Zubeißen schon wehgetan hat.
Ja, das heißt, du hast schon so schnell losgelassen beim Zubeißen.
Genau. Das hat sich überschnitten auf dem Schmerz.
Das hat sich überschnitten, genau. Ja. Also es gibt ja in der Diagnostik Hierarchie gibt es ja diesen beschriebenen Loslassschmerz. Das heißt, dass man langsam den Druck immer mehr erhöht und danach den Patienten bittet, spontan loszulassen. Und wenn er beim spontanen Loslassen dann diesen, ich beschreibe das immer so, wie wenn du mit einer Kneifzange dich kneifst, also wirklich so blitzartig, kurzzeitig, diesen einschießenden Schmerz hast, der dann aber auch wieder total weg ist, wenn du losgelassen hast, dann spricht man eben davon, dass das ein sogenanntes Dentin-Crack-Syndrom ist. Mhm. Und wie ging es dann weiter mit deinem Zahn?
Ja, wir haben es dann dargestellt. Also es wurde als Therapie, haben wir natürlich vorher darüber gesprochen, was jetzt zu erwarten wäre. Und bei der letzten Folge hatte ich auch schon gesagt, dass ich schon mich mit Kofferdarm sehen würde und der Trepanationsöffnung, wie du da über mir schwebst. Und
ja.
Aber letztendlich war es so, dass nachdem die alte Restauration entfernt worden war und alles inspiziert worden war, war es so, dass die Frakturspalten oder die Infraktur nicht sondierbar war und die Fragmente nicht beweglich. Mhm. Und es natürlich deutlich in Richtung Dentin, Richtung Pulperkammer ging, aber es eben so intakt erschien, dass man jetzt nicht komplett die Infraktur ausgebohrt oder ausgefräst hatte. Ja, und dann wollten wir den Versuch wagen, das eben so zu versorgen, aus Gründen des Schutzes vor einer Leckage oder weiteren Infektionen der Infraktur und im Prinzip eine Teilkrone für einen Schutz gegen zukünftige Frakturen.
Ja.
Und mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass wir, selbst wenn diese Pulpitis nicht sich zurückbilden sollte, dass wir dann trotzdem bei der Trepanation immer noch die stabilisierende Wirkung und die abdichtende Wirkung haben.
Absolut.
Wenn es zu einer Endo gekommen wäre.
Ja. Das ist so ein Punkt, wo im Gespräch mit den Überweisern so das ein oder andere Stirnrunzeln kommt. Weil oft ist es ja so, dass die Überweiser ja deswegen Kronen provisorisch befestigen, weil sie sagen, der Zahn ist ja noch nicht symptomfrei. Ich sage den Überweisern dann, der wird vielleicht deshalb nicht symptomfrei, weil die Krone provisorisch eingesetzt ist. Und noch blöder ist es ja, wenn wir Patienten bekommen mit provisorisch eingesetzten Kronen, mit der Bitte um Wurzelkanalbehandlung. Krone ist noch provisorisch eingesetzt, dass ich dem Patienten dann sage, naja, ich setze die Krone jetzt fest ein, um ihn dann zu trepanieren. Weil der Zahn ist nicht ersetzbar, das ist biologisches Gewebe und die Krone ist jederzeit ersetzbar und hat dann eine Schutzfunktion während der Trepanation und der Wurzelkanalaufbereitung für das Manteldentin. Und dann gibt es die Option, dass man die definitive Krone einsetzt und trepaniert, was ja die bessere Lösung ist, oder eine provisorische Krone anfertigt, die dann aber fest einzementiert wird. Wir nutzen dann dafür Carboxylat-Zement. Das ist ein definitiver Zement, den man aber, wenn es mit Kunststoff-Carboxylat zu Zahn eingesetzt wird, dann bekommt man das Provisorium durch eine Schlitzung ab und kann dann die Zementreste, die schön weiß sind, die sind ungefähr so hart wie harter Zahnstein. Dann kriegt man die Präparationsgrenzen wieder sehr gut freigelegt, sodass man dann die definitive Krone auch drauf machen kann. Dann hat man keine Trepanationsöffnung. Wir arbeiten heute zur Verfügung stehenden Materialien und Adhesivtechniken zu Metall und Keramiken. Und auch den opaken Kompositen spielt das ja eigentlich eine untergeordnete Rolle, ob man jetzt eine Trepanationsöffnung in der Krone hat oder nicht. Das ist so unsere ganz beherzte Meinung, wie man klinisch da dran gehen soll. Immer im Hintergrund haben, dass der Mensch sich unterschiedlich entscheidet, je nachdem, ob man kurzfristige oder langfristige Ziele verfolgt. Dann kann manchmal die Entscheidung sehr konträr sein. Das heißt, wenn man sagt, nein, die Krone muss geschützt werden, dann ist das ja eine sehr kurzfristige Sache, weil eine Krone hält immer kürzer als ein Zahn. Die begleitet den Zahn ja nur für eine gewisse Zeit und wird dann wieder ersetzt. Und durch diese Maßnahme verliert der Patient aber manchmal den Zahn. Und dann nützt ihm auch die Krone nichts.
Ja.
Genau. Jetzt sprechen wir aber nochmal vielleicht über den Part partielle Pulpitis. Die war ja bei dir ganz eindeutig klinisch vorhanden. Und deshalb war ja die Chance, dass man um die Endo erstmal noch drum herum kommt. Ja, also den Schaden an der Pulpa, den kann man ja nicht mehr rückgängig machen. Und ein Dentin-Crack löst eine massive Pulpareaktion aus. Und diese partielle akute Entzündung sorgt ja dafür, dass sich auch mehr Hartsubstanz bildet.
Ja.
Leider, muss man sagen, in einer sehr überschießenden Art und Weise. Also wenn man sich das im Mikroskop anschaut, an Schliffen, dann ist das so, dass das Dentin sehr atubulär ist und halt sehr irregulär und manchmal auch so ein bisschen knochenartig angewachsen ist, sodass, wenn es dann zu einer Infektion kommt, die Pulpanekrose dann doch relativ schnell da ist. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, Risse brauchen Initiatoren und Propagatoren. Und diese Therapie, die du ja genossen hast, ist ja eine ganz klassische Therapie, dass man den kausalen Faktor der Propagatoren eliminiert. Und den initialen Faktor kann man nicht eliminieren, weil der strukturelle Schaden ist da.
Ja.
Das heißt, man spielt dann dort mit dem Gedanken, dass der Riss sich nicht weiter hineinträgt durch das Reizdentin oder auch weiter in das Manteldentin. Und ja, man dadurch wertvolle Jahre und Jahrzehnte bekommt und manchmal auch eine lebenslang sichere Therapie. Und unser Favorit ist dort, hast du da eine Gold oder eine Keramik?
Ich habe da Gold.
Du hast Gold genommen, ja.
Aber wenn ich jetzt nochmal entscheiden würde, würde ich wahrscheinlich zwei Dinge anders machen.
Ja,
und zwar, ich hatte damals,
das ist interessant.
damals hatte ich keine Unterfüllung bekommen. Ja. Und es gibt Daten darüber, dass wenn man antiphlogistische Unterfüllmaterialien benutzt, wie zum Beispiel Ledermix-Zement mit Eugenol, aber auch Corticosteroiden benutzt, dann hat es wohl eine positive Wirkung.
Ja,
auf die Pulpitis, dass wir dann weniger postoperative Beschwerden haben, weil ich habe ja auch zusätzlich noch das postoperative Trauma gehabt.
Ja.
Und ich bin eh der empfindliche Typ.
Ja.
Nach einer Füllung kann ich ein halbes Jahr nicht aufbeißen.
Ja.
Normalerweise. Und da habe ich halt gemerkt, okay, das wäre vielleicht besser gewesen, vielleicht auch systemisch mit Ibuprofen oder ähnlichem.
Mhm.
Bei Patienten, die dazu neigen, eher zu einer aus der Pulpitis eine Nekrose zu entwickeln. Das würde ich anders machen. Und bezüglich Gold, ich bin halt immer noch sehr thermisch empfindlich, aber allen Zähnen. Und ich habe auch noch ein Gold-Inlay.
Ja.
Und ich glaube, dass Keramik für mich besser wäre.
Keramik wäre für dich besser wegen der thermischen Reize?
Ja, genau. Ah ja, okay. Wahrscheinlich.
Ja. Und dann würdest du dich entscheiden für?
Welche Keramik meinst du?
Ja, genau.
Wahrscheinlich. Also ich würde kein Vollzirkon nehmen. Würde ich nicht machen.
Würdest du nicht machen?
Nee, würde ich nicht machen. Was Weicheres irgendwie.
Wie weich darf es denn dann sein?
Wie am besten wieder Schmelz, so in der Richtung.
So in Richtung Schmelz, also eine Enamic, also Kunststoff,
so eine infiltrierte. Richtung. Ja, nee, muss nicht unbedingt so weich sein.
Da habe ich auch andere Erfahrungen gehabt. Etwas unter Schmelz, ja.
Ja,
ja. Ja, bei allen anderen Keramiken bist du immer über dem Schmelz.
Ja.
Also das ist immer das große Dilemma, ne?
Ja.
Also wenn du Feldspat nimmst, ist es dann nicht stabilisierend genug.
Ja.
Die kann man auf Schmelz einstellen. Aber wenn du bei Lithium-Desilikaten bist du schon drüber, und bei Zirkonoxid hast du dann wieder das Problem, dass das dann eben den Abrieb nicht so mitmacht. Also die Zirkonkrone ist wie das Implantat. Einfach ein bisschen zu starr dann.
Ja.
Kann dann gerade bei Siebnern so ein bisschen Antagonisten Probleme geben.
Mhm.
Es ist schon ein Dilemma. Also ich würde, glaube ich, wie ist es denn eingesetzt worden? Mit welchem Material?
Mit Harvard-Zement.
Mit Harvard-Zement.
Genau, ganz klassisch.
Ja gut, das ist keine Aussage wieder.
Stimmt.
Weil Harvard ist ja eine Firma, die ganz viele verschiedene Zemente herstellt. Die haben ja auch Carboxylat-Zement.
Ja.
Also habt ihr dann Zink-Oxid-Phosphat-Zement genommen?
Genau.
Ja. Kalte Glasplatte und die schnellhärtende Variante?
War da eher der Patient als der
Behandler. Okay, ja.
Habe mich da so ein bisschen hingegeben.
Das ist ja hervorragend druckfest.
Du meinst bezüglich der Restsäure?
Ja, genau.
Ja
natürlich.
Ja.
Total. Ich meine, also früher, wir haben das ja in den Anfang der 90er ja dann wirklich noch so gelernt, ganz klassisch. Ne?
Ja.
Und genau davor wurden wir gewarnt.
Ja.
Dass man gedacht hat, wenn man sich das so anmischt, dass es bequem ist für den Behandler. Und es ist unbequem für den Patienten.
Mhm.
Wenn es wirklich extrem unbequem ist für den Behandler, dann hast du gar nichts.
Mhm.
Oder kaum was. Und das, vielleicht erklären wir das auch nochmal. Also Zinkoxidphosphorsäure, das sind ja die zwei Bestandteile. Die gibt es in verschiedenen, oder ja, vielleicht holen wir ein bisschen mehr noch aus. Also das Überätzen von Dentin macht ja Sensibilität.
Mhm.
Weil das eben den Smilia entfernt und damit die Tubuli eröffnet und dann eben diese Flüssigkeitsverschiebungen anfangen eine Rolle zu spielen, hin bis zu einem akuten Säuretrauma auf der Pulpa. Das ist ja in extenso untersucht worden.
Ja.
Und je kürzer diese Säureeinwirkung ist und je schneller und vollständiger das Abbinden des Zementes, umso weniger Reaktion hat man. Und das ist eigentlich ein Grundsatz durch alle zahnärztlichen Materialien. Je länger das Abbindeverhalten ist, umso mehr zytotoxische Eigenschaften hat man. Und deshalb nehmen wir ja zum Beispiel unseren Sealer für die Schildertechnik, der sehr schnell abbindet. Und unsere Patienten haben überhaupt gar keine postoperativen Beschwerden, die auf den Sealer oder auf die Prozedur zurückzuführen sind. Das ist sicher ein ganz wesentlicher Punkt der Materialwahl, aber nicht der einzige. Und jetzt kann man diesen physikalisch-chemischen Prozess, der bei dem Abbinden vorherrscht, der wird durch die Korngröße der Zinkoxidpartikel definiert. Das heißt, je feiner die ausgemahlen sind, das ist im Übrigen auch bei dem Pulpkanal-Sealer so, den wir einsetzen. Je feiner die ausgemahlen sind, umso dünner die Filmstärke, umso schneller bindet er ab. Wenn du jetzt eine extrem gut sitzende Goldrestauration hast, also so ein Tacker-Inlay, dann ist das so, dass du schon alleine wegen der geringen Zementfuge, die da gemacht wurde, mit dem langsam Abbinden schlecht beraten wärst, weil du das die Restauration nicht runterbekommst. Mhm. Da musst du schon den Fein ausgemahlen haben. Ja. Das hat schon alleine aus Präzisionsgründen, möchtest du den schnell abbinden haben, aber aus biologischen Gründen auch. Wenn du jetzt eine Glasplatte nimmst, die du im Kühlschrank gekühlt hast, dann ist es so, dass man viel mehr Pulver hineinbekommt in den Zement beim Anmischvorgang. Mhm. Und du hast den noch in so einer pastösen Form, mhm, sodass du den gut handeln kannst. Mhm. Und dann setzt du es kalt ein und dann hast du die Körperwärme und dann ist halt das Abbindeverhalten, ja, wird dann dadurch auch zügig initiiert. Ja. Und ja, dann hast du eigentlich überhaupt gar keine Probleme damit. Und du hast natürlich auch eine viel höhere Druckfestigkeit. Mhm. Das ist ja dann bei den Goldkronen das Schöne, wenn die 30, 40 Jahre halten.
Ja.
Dass du da keinen Stress mehr mit hast.
Mal gucken.
Aber eine Unterfüllung hattest du in der Restauration. Da hattest du auch
keine. Nee, hatte ich auch keine.
Da hattest das du war quasi ja nicht eine, so eine reine Kompositfüllung.
Genau, das war eine reine Kompositfüllung. Es war auch nicht so pulpennah.
Ja, okay.
Würdest du an deiner Stelle eine Unterfüllung benutzen?
Ja, klar.
Für dich?
Ja, auf jeden Fall.
Und dann schon in Richtung so Eugenol halte ich?
Oder? Nein. Ja. Ah, das hast du ja angesprochen, diesen Möglichkeiten, die Pulpitis zu beruhigen. Mhm. Das würde ich nicht mit Eugenol machen, sondern ich würde das tatsächlich machen mit Ledermix, also dem Cortison, mit einer Cortisonpaste. Das ist im Übrigen entwickelt worden auf die geschlossene Dentindecke, genau für diesen Fall, für diese Indikation. Und so nutzen wir das ja auch. Ja. Entweder im Traumafall, das ist ja dann auch ein geschlossenes Dentin. In dem Fall ist das, was man behandelt, die Wurzelhaut. Mhm. Wenn man einen Zahn wieder replantiert, dann möchtest du ja die Entzündung, die Pulpa ist ja dann schon raus, aber du möchtest die Entzündungsreaktion des Parodonts damit durch das Dentin, durch die Diffusion unterstützen. Und bei einer geschlossenen Dentindecke kann man den Zustand einer akuten Pulpitis, wo man dann das Gefühl hat, die ist jetzt gerade so umgeschwenkt, kann man schon nochmal drehen. Mhm. Durch eine Einlage eben in den Zahn hinein, auch im Zuge einer Trepanation oder Probetrepanation. Mhm. Es gibt so den Fall, wo ich das auch einsetze, das machst du ja sicher auch so, dass wenn ein Patient sich wirklich nicht betäuben lässt mit einer akuten Pulpitis, dass man nur so weit trepaniert, soweit er das zulässt. Mhm. Wenn er das anfängt zu spüren, hört man auf und setzt dort in diese Trepanationsöffnung, die Pulpa ist noch zu, nur Ledermix ein. Ja. Und das stimmt die Pulpa um.
Ja.
Und eine Woche später kann man mit einer ganz normalen Anästhesie eine Vitalextirpation machen. Oder aber man entscheidet sich, dass man gar keine Endung macht. Weil das im Fall einer hochakuten Pulpitis natürlich schon so eine Sache ist. Man kann dann natürlich auch sich die Pulpotomie als Zwischenschritt zur normalen autograden Wurzelkanalbehandlung machen. Wir beide sind nicht so die Fans davon, weil es eben, die klinische Sicherheit ist jetzt doch eher gering im Verhältnis zu einer Primärbehandlung, muss man sagen.
Ja.
Man verzichtet, man hat dann zwar ein paar Jahre vorher schon die orthograde Wurzelkanalbehandlung, aber dann auch die definitive Restauration. Das halte ich für einen Vorteil. Als dass man einen unsicheren Zahn hat mit einer unsicheren Restauration, weil man ja dann meistens doch nicht die Talkrone drauf macht, auch die Pulpotomiezähne. Und dann in der Regel eine apikale Parodontitis, wenn dann die Indikation zur Wurzelkanalbehandlung kommt. Und dann weiß man aus der Literatur ziemlich genau, dass die Prognose so 10% niedriger ist bei der Primärbehandlung einer apikalen Parodontitis als bei einer Pulpitis.
Wie viel Zeit würdest du der Pulpitis geben nach so einer Restauration und Unterfüllung, dass du dem Patienten sagst, wie lange müssen sie jetzt noch mit diesen Beschwerden leben, dass wir dann sagen, okay, es geht jetzt Tendenz Richtung gut oder wir müssen eine Wurzelbehandlung bei ihnen machen?
Beim Dentin-Crack-Syndrom oder bei einer Pulpitis?
Bei einer Pulpitis.
Bei einer Pulpitis, die ja auch mit dem Dentin-Crack-Syndrom zusammenhängen kann. Also ich würde dort 3 bis 6 Wochen ansetzen, tatsächlich. Das ist so das, ja. Wichtig ist bei der Faktorkontrolle, bei den etiologischen Faktoren, dass man auch das Thema Einschleifen nicht vergisst. Ne? Das ist ja eben eine Sache.
Genau.
Also keine zentrischen Vorkontakte, nicht der vorwiegend erste Zahn, der quasi in Kontakt ist, sondern der erst bei einem stärkeren Pressen in Kontakt kommt, also dass man dann bei Schimmstockfolie leichtes Schließen durchziehen kann, festes Schließen wird sie gehalten. Und dann ganz wichtig, exzentrische Kontakte, ja, insbesondere die Hyperbalance.
Ja.
Und den Patienten ruhig liegend, sitzend und mit einem leicht hängenden Kopf auf der Pappe knirschen lassen. Das verändert das auch. Viele gehen in dieses Crossover, in die Hyperbalance erst nachts, wenn sie auf dem Kissen seitlich liegen.
Ja.
Dann rutscht der Kiefer so ein bisschen nach hinten und auf einmal haben die einen Crossover-Bite. Ja. Gerade so die lingualen Höcker im Unterkiefer von den letzten Molaren sind da wirklich so prädestiniert auch für diese Art der Symptomatik. Und da kann man dann halt wirklich viel von den Propagatoren ausschalten, wenn man das einfach therapeutisch schon mit reinnimmt, bevor es zu der Teilüberkronung kommt, weil das braucht ja auch immer Zeit.
Mhm.
Eine andere Sache wollte ich noch besprechen mit dem, mit den Eugenol.
Mhm.
Oder mit dem, du hast ja auch Calcium.
Also in der Literatur gibt es da Calciumhydroxidpräparate, die man als Unterfüllung benutzen kann, die wohl eine positive Wirkung haben.
Da haben wir, ja, haben die auch. Das ist so ein Streit, den ich mit dem Peter Gengel auch immer habe. Wir haben im Übrigen eine Jubiläumsfolge zum 100. Geburtstag vom Hermann. Oder die nicht der 100. Geburtstag, sondern das 100 Jahre Calciumhydroxid in der Zahnmedizin. So, das war das. Da haben wir auch einen Artikel in der ZM dazu geschrieben, wo wir das so ein bisschen aufgearbeitet haben. Aber wir haben den danach doch deutlich gekürzt noch. Das Calciumhydroxid hat tatsächlich keine Effekte, also keine medikamentösen Effekte auf die Pulpa, wenn sie nicht eröffnet ist. Also bei einer Pulpa aperta ja, und das ist super gut untersucht und sehr, sehr schön belegbar. Bei einer geschlossenen Dentindecke ist das so, dass da histologisch keine Wirkung ist, aber klinisch schon. Und das ist so ein bisschen genau der Unterschied zwischen der Praktikermeinung und der Wissenschaftlermeinung. Wissenschaftlich gesehen ist das so, null Effekt. Praktisch gesehen ist es aber so, wenn man das macht, dann setzt man zumindest keinen Reiz einer Säure-Ätztechnik auf das Dentin, sondern man hat dann ein neutraleres Füllungsmaterial. Aber diese Füllungsmaterialien erfüllen eigentlich nicht die Kriterien für klassische Unterfüllungen. Das heißt, sie sind dann nicht bakteriendicht, sie sind dann löslich. Also dieses Dykal ist ja sehr weich.
Mhm.
Die amerikanischen Schulen haben das in den 90er Jahren reihenweise als Unterfüllung benutzt. Völlig ungeeignetes Material. Oder eben Zinkoxid-Eugenol. Bei Zinkoxid-Eugenol gibt es eine Wirkung. Ja? Aber die würde ich jetzt nicht, bei einer geschlossenen Pulpa würde ich eher das Ledermix vorziehen.
Würdest du eher die Ledermix-Paste temporär?
Ja, temporär. Okay. Wenn die Pulpitis vorbei ist, dann klassische Unterfüllung mit einem Zement und dann Restauration drauf und laufen lassen.
Okay.
Und
wie applizierst du das? Würdest du das applizieren?
Das wird einfach in dieses präparierte Näpfchen hineingesetzt, ein kleines Schwämmchen. Also so ein ganz flaches Schwämmchen mache ich drauf und dann mache ich da drauf ein Calciumsulfatzement, also Tempit in unserem Fall. Und dann eine Composite-Restauration.
Ja.
Ja, das funktioniert sehr gut und man muss auch nicht unbedingt da Schaumstoff dazwischen machen. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie viel Platz man da hat. Man kann es einfach nur mit der Sonde leicht einstreichen, dann den Calciumsulfatzement drauf machen und oben drüber eine harte Schicht mit Composite, so wie wir unsere temporären Endokavitäten machen. Und dann ein paar Wochen abwarten und wenn gut ist, ist gut, dann wird restauriert. Oder eben die Wurzelkanalbehandlung gemacht, wenn das wirklich ein hochakuter Fall der Pulpitis ist, zur Umstimmung der Pulpitis. Ja. Im Übrigen, warum das dann so gut wirkt, ist auch relativ gut belegbar aus der individuellen Anatomie des Zahnes, weil wenn bei der Trepanation eine hochakute Pulpitis anfängt zu schmerzen, weil du dich der Pulpa näherst, dann sind die Dentintubuli, die das Medikament brauchen, ja eröffnet.
Ja.
Klar. Dann ist das in sich auch logisch. Das heißt, man hat dann schon Einfluss auf die offenen Dentintubuli und damit ist man in der Pulpa.
Ja.
Und dann kann man halt diese Umstimmung machen.
Was hältst du von systemischen Kortikoidgabe?
Ja, ich habe ja hier die Packung hingelegt. Ne? Habe ich die extra als dieser. Hast du gar nicht gelesen?
Nee, habe ich gar nicht gelesen.
Das kann man schon machen. Ich glaube, das liegt daran, weil wir Zahnärzte sind, wende das extrem selten an, muss ich sagen, obwohl es hier auf meinem Schreibtisch ist. Ne?
Ich mache es relativ häufig, muss ich sagen.
Du machst das,
In der telefonischen Beratung Patienten anrufen, die schon total pulpitisch sind, dann sage ich, ich schicke ihnen das Rezept zu, sie nehmen das und dann funktioniert das auch.
Ja,
dann
ist ja, glaube ich.
Das, auch. Die kommen dann als Anästhesieversager etc.
Ja, richtig. Also das ist so, für eine kurzzeitige Anwendung spricht überhaupt nichts dagegen.
Ja. Ne? 40 Milligramm maximal pro Tag. Es gibt dieses Fortikotin, kleine Dosen, 5 und 8 Milligramm.
Ich bin da bewährt. Ja. Ich bin da quasi für unseren Bereich wunderbar einsetzbar.
Ja.
Man muss halt wirklich aufpassen, dass man es nicht zu einer Dauergeschichte macht.
Ja.
Also Cortison ist halt ein mächtiges Tool und entwickelt halt sehr schnell doch recht ausgeprägte Nebenwirkungen.
Ja.
Also eine sehr, sehr unangenehme Nebenwirkung ist ja die Osteoporose.
Mhm.
Deshalb ist das ist schon nach ein paar Wochen, muss man das schon beachten bei einer Anwendung. Bei uns ja nicht der Fall.
Nee, genau. Also ich empfehle das immer so maximal 1-2 Tage vorher, 1-2 Tage nachher.
Mhm.
Bei einer solchen Symptomatik. Und das ist dann.
Ja. Also würdest du denn die systemische Cortison-Anwendung auch bei einer Umstimmungstherapie einsetzen? Jetzt das, was wir mit dem Ledermix auf das geschlossene Dentin besprochen haben.
Also ganz ehrlich, jetzt hinsichtlich der Nebenwirkungen, wenn das jetzt mein Fall, wenn ich den jetzt nochmal durchgehen würde, ich glaube, ich würde es machen.
Du würdest
es
machen? Ja,
genau.
Für ein paar Wochen auch vielleicht.
Ja, weil ich auch nicht weiß, was für langfristige Wirkung das hat. Und wenn du schon eben gesagt hast, dann wir haben da überall vernarbtes Dentin und dann Pulpensteine, die entstehen, die da auch zukünftig Probleme machen können.
Ja, klar.
Dann will ich in der Situation einfach so wenig wie möglich Reaktionen.
Jeder akute Pulpitisschub löst Mini-Nekrosen aus.
Ja.
Das ist so. Und deshalb ist es ja so, nach ein paar ganz schlimmen Zahnschmerzepisoden hast du ja auch die Nekrose.
Ja.
Deshalb ist dann irgendwann auch mal Ruhe im Schacht.
Mhm.
Deshalb ist eigentlich das Vermeiden eines jeden Progressionsschubes auch vital erhaltend. Wenn man das mit dem Bohrer löst und dann so einsetzt, lokal, dann hat man auch die Möglichkeit, viele andere Faktoren mit auszuschalten. Das ist vielleicht der Grund, weswegen ich das so favorisiere. Neben dem, dass wir Zahnärzte sind, halt gerne Winkelstück in der Hand haben.
Aber auch zusätzlich zu dem Präparationstrauma. Ich meine, wir haben ja gesagt, dass wir dann in dieser Situation frisch pulpitisch eine Talkrone präparieren würden, zum Beispiel.
Ja.
Und das ist ja wieder ein Präparationstrauma.
Ja, richtig,
und dann wäre ich schon diesmal dabei.
Ja, in dieser Phase der akuten, also der Gedanke ist gut, der gefällt mir auch, dass man sagt, okay, wenn man jetzt die Talkrone präpariert, dann macht man das unter Cortisonschutz. Mhm. Und zwar systemisch. Das ist schon ein Gedanke.
Mhm.
Ich meine, so wie man ja eine Endokarditis-Prophylaxe macht, könnte man ja sagen, man macht eine Pulpitis-Prophylaxe. Das ist ein interessanter Gedanke. Schreibe ich mir in meine Schublade Dinge, die noch untersucht werden müssen. Da wir dann jetzt auch wirklich sehr, sehr viele Behandlungsdaten sammeln, die wir dann auswerten können in der Zukunft, ist das dann schon ein interessanter Ansatz. Ja. Okay, gut. Ja, war eine super Folge. Sind wir tief in das Dentin eingestiegen. Wir werden in der nächsten Folge dann eben, wenn es nicht mehr um die Pulpitis geht, sondern eben Dentin-Cracks, was sie dann und dann auch die richtigen Frakturen, wenn sich zu Frakturen entwickeln und die Wurzelkanalbehandlung im Gange ist oder die Revision dann kommt. Diese ganzen Themen werden wir dann in dem dritten Teil beleuchten. Aber jetzt haben wir denn irgendwas vergessen? Ich glaube, wir haben genau das, was wir besprechen wollten. Also Faktoren ausschalten, eher die definitiven Restaurationen wählen, solange es geht, auf Pulperschutz achten. Da lieber die Zemente, lieber das Gold. Es ist ja auch keine schöne Restauration, aber es ist halt eine, wenn man halt wirklich was für Jahrzehnte haben möchte und das einfach für sich abhaken will, da sage ich echt zu Wort. Und ich habe mein Dentin-Crack-Syndrom auch erfolgreich behandelt, an meinen 3-6. Und das ist jetzt, nächstes Jahr ist das 30 Jahre in situ, meine Goldteilkrone.
Ja.
Und die ist nahezu so wie am ersten Tag.
Ja.
Es ist halt einfach, je länger eine Restauration hält, umso weniger hat man dann auch Präparationstraumata durch die Erneuerung. Und umso mehr verschiebt man die Notwendigkeit zur Wurzelkanalbehandlung ins höchste Lebensalter.
Ja.
Da ist sie auch schon schwierig genug, aber bis dahin hat sich die Endodontie ja noch ein Stück weiterentwickelt. Wer weiß, vielleicht haben wir dann Automaten. Dann schmeißen wir dann Münzen rein, dann machen wir den Mund auf und dann wird
Bitcoins.
Bitcoin schmeißen wir in den Automaten, dann wird das gescannt, das wird erstmal angeschnallt, dann kommt das DVT. Dann sagt er dir, Mund aufmachen, kriegst du mal eine Videobrille, kannst du dir was angucken. Sicher nicht die Behandlung, sondern irgendwas anderes. Dann präpariert hier der Automat die Wurzelkanalbehandlung da rein. Wer weiß, was uns die Zukunft noch bringt. Also hättest du gedacht, dass du mal auf diesem Niveau Endo machen wirst vor 20 Jahren?
Nee.
15 nee, Jahren.
Das war eine andere Welt.
Ja, 15 Jahre. Ja. Deshalb, also immer dann, wenn man so komplexe Sachen verschiebt in die Zukunft, verschiebt man es meistens in eine bessere Zukunft.
Hoffentlich.
In diesem Sinne. Ja. Wir starten jetzt hier mit unserem nächsten Meeting und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlungen überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.